Herzlich willkommen zur Kabinenpredigt Ausgabe 27 2018. Ein bunter Strauß Themen wartet auf euch. Wir beginnen mit einem Rückblick auf das Herbstcamp 2018 oder wie es intern heißt, Sommercamp 2. Es lief im Vorfeld direkt gut, dahingehend, dass die Platzfrage ja bis relativ kurz vor Beginn offen war und diese Problematik von wegen Wetter, Halle zur Verfügung, ja, nein, sich bis kurz vorher so dargestellt hat, dass ich sagte, ich nehme eine Halle, um eben der Problematik aus dem Weg zu gehen, dass wir bei Platzsperre ohne Spielmöglichkeit dastehen, was dann wiederum nicht ging, weil die Halle dann doch belegt war und wir dann somit doch in Bocklemünd waren und das bei dem Wetter natürlich ein absoluter Glücksfall war. Wir hatten sommerliche Temperaturen und es wäre geradezu ärgerlich gewesen, dann bei dem Wetter die Woche in der Halle zu verbringen. Dann hat sich schnell rausgestellt, dass mal wieder eine super Truppe sich zusammengefunden hat, was keine hundertprozentige Selbstverständlichkeit ist. Also es ist natürlich so, dass das meistens ganz gut funktioniert. Ich alle Spieler kenne und es von daher unproblematisch ist. Aber das war in der Woche für meine Begriffe, nach meiner Einschätzung, nochmal außergewöhnlich gut. Also ich kann mich in der ganzen Woche nicht erinnern, dass es einmal irgendwas gab, noch nicht mal irgendwie einen kleinen Streit, also was jetzt auch keine Katastrophe wäre, dass mal zwei Spieler oder mehrere sich über irgendwas uneins sind, aber noch nicht mal sowas gab es, dass irgendeiner mal angekommen wäre und sagte, puh, der hat aber das und das gemacht oder weiß der Teufel irgendwas. Also eine sehr harmonische Woche auch. Das zeigt sich dann immer schon morgens, bevor es losgeht, wenn jeder so seinen Platz sucht, die einen Elfmeterschießen machen, die anderen in den Käfig gehen und da ein bisschen spielen, die anderen sich ein anderes Tor nehmen, da irgendwas machen, wo ich immer das Gefühl hatte, alle sind dabei, jeder hat so seinen Platz und das lasse ich dann gerne auch mal eine halbe Stunde laufen, weil ich denke, so viel besser ist es möglicherweise gar nicht, was ich anbiete, wenn alle involviert sind, wenn alle spielen, wenn alle sich mit Fußball, mit Spielen beschäftigen, ihre Aktionen haben, ist es eigentlich eh schon positiv und gut. Aber auch mit dem, was wir inhaltlich erarbeitet haben in der Woche, bin ich hochzufrieden. Es ist ja dann immer so, dass ich nicht den genauen Zeitplan habe, dass ich montags nicht weiß, Donnerstag wird dann das und das passieren, sondern ich gucke dann, wie gesagt, jede Gruppe ist ja dann auch für sich dann wieder eigen oder die Sachen entwickeln sich dann immer auch nicht so, wie man es vielleicht erwartet oder es treten Themen auf, die vielleicht vorher gar nicht vorgesehen sind und wir sind da unheimlich weit gekommen, haben Sachen reingebracht, die ich vorher für mich auch gar nicht so klar hatte. Und das ist, was mir dann auch Spaß macht, an so einer Woche mit einer Gruppe über so einen vergleichsweise langen Zeitraum kontinuierlich zusammenarbeiten, bringt immer unheimlich viel, auch mir als Trainer, in dem, wie ich mich mit der Sache beschäftige und die Sache sehe. Um das vielleicht auch mal ein bisschen auszuführen, wir haben uns beschäftigt mit den Themen flache Bälle, denen auch möglichst viel Druck mitzugeben. Thema Einwurf, wo ich ja meine Sichtweise nochmal überprüft habe und quasi komplett geändert. Also ich habe die ganze Zeit den Einwurf für eigentlich überbewertet gehalten und wir haben eigentlich in allen Gruppen die Bälle eher reingeschossen als reingeworfen. Hab das nochmal überdacht und bin jetzt eigentlich dabei, dem Einwurf einen viel höheren Stellenwert zu geben, aus verschiedenen Gründen. Einer ist, es gehört nun mal zum Spiel und wir haben entsprechend bei den Turnieren oder bei den Spielen dann da ja auch, oder alle Mannschaften haben da Schwierigkeiten, wie sie den Ball dann ins Spiel bringen können, was für Lösungsmöglichkeiten gibt es mit dieser speziellen Situation. Und sie hat natürlich auch Vorteile, nämlich ja, der Ball ruht erstmal, das Spiel ist unterbrochen, also ich kann, oder der Spieler, der den Einwurf macht, kann seine Entscheidung in der Ruhe treffen, braucht sich in dem Sinn nicht auf den Ball zu konzentrieren, heißt, wie treffe ich den Ball und dann auch mal nach unten zu gucken, heißt, es ist eigentlich eine ganz entspannte Art, den Ball ins Spiel zu bringen. Und da haben wir jetzt eben drei verschiedene Lösungsmöglichkeiten erarbeitet mit den Spielern, die wir so geübt haben, ohne Gegner und dann auch im Spiel halt nochmal kurz darauf hingewiesen, technisch den Versuch gestartet oder darauf hingewiesen und das dann auch geübt, dass es halt eben auch von Vorteil ist, den Ball so zu werfen, dass der vorher gar nicht titscht, weil das dann eben, bevor er beim Mitspieler ankommt, weil es dann eben auch schon wieder zu Schwierigkeiten und Zeitverzögerung kommt, heißt, versucht den Ball so zu werfen, dass er direkt ankommt und dann verarbeitet werden kann. Dann die Unterscheidung Abstoß, Abschlag haben wir auch da eingeführt und was dann natürlich auch der Vorteil ist, dass jüngere Spieler das auch schon mitkriegen. Also wir haben Spieler von den Jahrgängen 2013 war der jüngste bis 2006 gehabt und das ist auch so eine Situation, der Abstoß, der also so bin ich eigentlich drauf gekommen, also bei der D-Jugend dann, wenn der Ball hingelegt werden muss, also wenn der Ball im Tor aus war, ist auch eine regeltechnische Frage natürlich, Ball war im Tor aus, muss hingelegt werden und dann gibt es oft Schwierigkeiten, weil der Ball nicht weit genug weggeschossen werden kann, dass er erstmal aus der Gefahrenzone ist und der Gegner relativ früh vorne dann schon zustellt. Und das üben wir jetzt auch schon bei den Jüngeren, dass wir eben diese Unterscheidung treffen, um die Situation erstmal möglichst oft zu haben und werden da auch dann die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Haben gegenseitiges Coaching, also die Verteilung von verschiedenen Rollen ist ja schon länger Thema und haben das noch ein bisschen konkretisiert. Wer muss wen coachen und wie sieht da mögliche Hilfestellungen aus? Bis hin zu verschiedenen Verteidigungssystemen. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Diese Problematik vom Abschluss, dass der Gegner dann meistens vorne zustellt, was wir ja eigentlich gar nicht machen oder gemacht haben. Ich stelle die Leute ja dann eher in den Block, sag, lass den ersten ruhig spielen und den versuchen wir uns dann zu holen. Machen manche instinktiv anders, die eben in diesem Manndeckungsdenken verhaftet sind. Und dann habe ich mir gedacht, ja, nützt ja nichts, wenn wir das üben wollen, wenn wir dann oder der Gegner, also der Trainingsspielgegner, ganz anders spielt als das, was wir im Spiel dann erleben. Das heißt, das ist so ein bisschen die Grundproblematik, wenn man versucht, zwei Mannschaften gleichzeitig zu coachen. Einfacher ist es immer, man sagt, irgendwie, na, ich coach halt eine Mannschaft und damit hat es sich. Zwei Mannschaften gleichzeitig ist so trainingstaktisch ja so ein bisschen heikel, aber da haben wir es ganz gut gelöst, nämlich diese unterschiedlichen Verteidigungssysteme mannorientiert und ballorientiert unterschieden, haben dann innerhalb der Spiele auch durchaus mal gewechselt und letzten Endes war das aus einer ganz anderen Idee oder aus einer ganz anderen Fragestellung hat sich das ergeben, aber im Nachhinein fast als Glücksfall zu bezeichnen, weil erstens ist es natürlich nötig, wie gesagt, um das zu üben, was wir auch üben wollen. Und zweitens muss man den Unterschied auch begreifen als Spieler. Und letzten Endes machen wir es ja eh unterschiedlich. Also wir, oder grundsätzlich denke ich, ist es oft das Klügste, Vernünftigste, vorne erstmal ballorientiert zu verteidigen, den Gegner ruhig mal spielen zu lassen, damit nicht das, was eh schon meistens passiert, dass sie den Ball nach vorne holzen und dann bist du halt da in der 50-50-Situation. Aber letzten Endes ist es ja eh so, dass je näher es zum Tor geht, desto eher wird es ja dann eh mannorientiert. Also vor dem Tor wollen wir natürlich zu den Leuten. Und dass wir da grundsätzlich wissen, es gibt unterschiedliche Arten, die ich in verschiedenen Situationen anwenden muss, wird eh als Ausbildungsziel jetzt für alle mit in die tägliche Trainingsarbeit mit reingenommen. Ja, und so war das in allen Belangen eine fantastische Woche da in Bocklemünd. Von A bis Z, also es gab auch keinen Tag, wo es mal irgendwie einen Hänger gab oder wo ich das Gefühl habe, jetzt wird es langsam mühsam für die Spieler oder für mich. Also zu 100% positives Fazit und ich freue mich schon aufs nächste Camp. Einen positiven Aspekt hätte ich jetzt fast vergessen. Wir haben fast die ganze Woche, wir hatten manchmal sporadisch, aber eigentlich jeden Tag Teile des Trainings oder der Spiele auch aufgezeichnet mit Hochstativ. Das hat sehr verlässlich funktioniert. Und ich habe jetzt wirklich super, super Aufnahmen. Bin jetzt dabei, das Ganze so ein bisschen nochmal anzugucken, auszuwerten, versuchen zusammenzuschneiden. Bin ich natürlich diese Woche jetzt noch nicht zu 100% dazugekommen und letzten Endes wird es darauf rauslaufen, dass man dann da doch auch wieder ein spezielles Programm dafür braucht, weil sich schon abzeichnet, dass Einzelschneiden dann doch wieder eher sehr zeitaufwendig und mühsam wird. Ich hatte ja schon mal ein Programm, das diese Tagging-Funktion hatte, und nach sowas werde ich zeitnah wieder mal gucken. Das heißt, man guckt dann so eine Aufnahme und bestimmte Situationen werden dann einfach angeklickt, zum Beispiel, was weiß ich, Eckbälle oder was ich halt will, und dann werden die nächsten 15 Sekunden oder geht auch rückwirkend, ne, nach einem Tor draufklicken, zack, die letzten 15 Sekunden werden aufgezeichnet, im entsprechenden Ordner abgelegt, und das scheint mir notwendig und sinnvoll, darüber nachzudenken. Kommt natürlich schon wieder das nächste Problem dazu, dass meine Festplatte jetzt quasi voll ist und ich da mal gucken muss, wie ich wieder Speicher freischaufle, weil so ein 20-Minuten-Spiel oder 30-Minuten-Spiel aufzuzeichnen, das sind dann gleich mal ein paar Gigabyte. Aber auch das wird sich lösen lassen. Montag habe ich einen Termin mit der IT-Abteilung und da werden wir uns damit beschäftigen und versuchen, dafür eine Lösung zu finden. Ansonsten hat diese Woche ja die Zeitumstellung gegriffen. Ja, hofft, dass es bei allen einigermaßen so geht, wie es sich bisher abgezeichnet hat. Gruppenaufteilung ist soweit okay. Der frühe Dienstag ist relativ leer, also da sind wir eine relativ kleine Gruppe. Der späte Dienstag relativ voll, aber alles im Rahmen. Tendenziell sind jetzt sogar bei den Älteren noch, oder ist bei den Älteren jetzt noch, oder bei den späten Gruppen der ein oder andere Platz frei. Ich werde da weiter versuchen zu optimieren und Leute, die dafür in Frage kommen, oder Spieler, die dafür in Frage kommen, ansprechen und anschreiben, ob sie das nicht, ob sie da nicht wechseln wollen. Aber grundsätzlich ist es so, dass es sich unproblematisch gestaltet. Also wir haben jetzt da kein Problem, was die Verteilung betrifft. Nichtsdestotrotz ist es ja eben ein ständiger Prozess, das Ganze zu optimieren und anzupassen. Es geht ja dann auch direkt weiter mit Aktionen oder Zusatzaktionen, sage ich mal. Kommenden Samstag wieder internes Turnier. Dann die Südsterne-Rückspiele stehen an. Sonntag ist ja Anmeldeschluss, dann werden wir sehen, ob wir da genügend Leute haben oder ob man da nochmal nachfassen muss. Und das Spiel gegen Olympia geht in die Endphase der Planung. Also D-Jugend 2.5, 2.6, 2.7, das sind auch angesprochen. Werden wir auf jeden Fall antreten. Werde mir so eine Gelegenheit nicht entgehen lassen. Das heißt, ich habe jetzt schon ein paar 2008er gefragt und so werden wir weitermachen. Also wir werden da auf jeden Fall mit 11 Spielern antreten und diese Gelegenheit zum Testen auf jeden Fall nutzen. Damit kommen wir zu den externen Themen und fangen an mit der Mitgliederversammlung des FC, die Mittwoch vor 2 Wochen stattgefunden hat. Wurde durchaus mit Spannung erwartet, weil die Wahl des Mitgliederrates anstand, der wiederum den Vorstand vorschlägt. Das ist der normale Weg. Der muss dann natürlich auch gewählt werden und es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, nämlich durch eine überschaubare Anzahl von Unterschriften sich zur Wahl zu stellen. Also es sind ein paar Tausend, also das kann man schon auch schaffen, und natürlich wegen der generell aus meiner Sicht vorstandskritischen Haltung, ja, das ist genau die Frage. Großer Teile der Fans, Mitglieder, ist mein Eindruck, der Vorstand sieht es ein bisschen anders, da wird es aus Teil der Ultra-Gruppe bezeichnet, wo die Widerstände herkämen, aber das waren halt eben so die Voraussetzungen für die Veranstaltung, die ich auf Twitter ein bisschen mitverfolgt habe. Der vierte Offizielle hat da informiert, der auch als vorstandskritisch zu sehen ist, der dann auch sich geäußert hat dahingehend, dass es eine mehr oder minder desolate Vorstellung des Vorstands war. Also namentlich dann sind es die Herren Spinner, Wehrle, Ritterbach und Schumacher. Ja, Verlauf ist dann dahingehend zusammenzufassen, dass die angesprochene Wahl des Mitgliederrats offenbar so ausgegangen ist, dass 9 Mitglieder gewählt wurden, die als vorstandskritisch gesehen werden und die gesamte Veranstaltung eher als Rückschlag und Niederlage für die amtierende Vorstandschaft gewertet wurde. Ich habe es dann noch kurz nachgelesen auf fc.com, die auch als vorstandskritisch eher gelten. In den Kommentaren dazu waren auch Stimmen, die sagten, nee, würde so nicht stimmen, und habe dann nochmal eine andere Quelle zu Rate gezogen, nämlich den Express, und da hat sich der Eindruck aber ganz klar bestätigt. Also ich denke, dass der Express eher mit den bestehenden Strukturen gut hantieren kann, weil ja, es da ja auch Kooperationen gibt, und ja, hat sich aber so dargestellt, dass der Express von der Spinner Dämmerung geschrieben hat und geschrieben hat, allenfalls Ritterbach habe sich einigermaßen akzeptabel präsentiert und die anderen mehr oder minder auch desolat. Also das Wort desolat ist da jetzt wahrscheinlich nicht gefallen, aber das war so sinngemäß die Aussage selbst des Express. Ja, man wird sehen, wie das sich weiterentwickelt. Die gesamte Stimmung im Verein scheint mir mehr oder minder sehr, sehr angespannt und desolat. Also die Vorstand-Raus-Plakate in der Südkurve sind nach wie vor fester Bestandteil. Und die Auseinandersetzungen gehen ja auch schon direkt weiter. Es gab jetzt wohl diese Woche im Geißbock-Echo, dem gedruckten Vereinsorgan, ein Foto, wo dann die Plakate oder ein Plakat mit Vorstand raus auf relativ banale Art noch retuschiert wurde, wo sie sich dann auch für entschuldigt haben und online das Original reingestellt haben. Und ein weiteres, das sind im Grunde Details, aber das zeigt so ein bisschen die Stimmung, dass in einem Artikel zum 70. Geburtstag des Präsidenten, der eine Herz-OP hatte letztes Jahr oder was weiß ich, quasi die Ultras dafür verantwortlich gemacht wurden, nämlich dass es halt an ihm nicht spurlos vorübergegangen sei und sich deswegen quasi eine Herz-OP unterzogen haben müsse. Ja, ich glaube, eindeutig unnötig und weit gegriffen, woran das lag, warum der eine Herz-OP hatte, dass da so einen klaren Zusammenhang herzustellen, das scheint mir wenig seriös. Die schönste Geschichte dazu ist, es gab ja auch diese Hoodie-Debatte, heißt, dass der Verein die Vorstandschaft, wie es heißt, um möglichst Leute zur Veranstaltung zu ziehen, die dem Vorstand wohlgesinnt sind, mit einem Geschenk zu locken, was sich an den Teilnehmerzahlen auch nachweisen bzw. Bestätigen lässt, dass das wohl ganz gut funktioniert. Auf jeden Fall war das dieses Mal auch wieder so. Es gab so ein Hoodie für die Teilnehmer, was im Vorfeld auch für Diskussionen gesorgt hat und letzten Endes dazu geführt hat, dass sie einen Sponsor dafür gefunden haben. Also Bet & Win hat diese Hoodies jetzt bezahlt, und das ist halt dann auch Thema gewesen wohl. Es gab dann den Antrag der Mitglieder, die Hoodie-Ausgabe vorzuziehen. Also die soll es dann natürlich erst am Ende geben, dass die Leute nicht irgendwie sich am Anfang den Pullover abholen und dann direkt gehen. Da gab es den Antrag, gebt ihr uns doch vorher, weil die Veranstaltung, das zieht sich ja, glaube ich, über 7 Stunden oder was, bis nachts um eins, wurde dann abgelehnt. Aber ein paar Mitglieder haben sich vorher, also es gab dann Fotos schon, wie werden die aussehen, haben sich vorher die Pullover quasi nachmachen lassen und sind dann in die Veranstaltung reingelaufen, die Pullover an, und haben die Leute natürlich gefragt, ey, wo habt denn die her oder was ist denn los? Und haben gesagt, ja, gibt's jetzt draußen, was natürlich nicht stimmte. Und dann sind die Leute raus und es ist wohl so, wer mal draußen ist, kommt nicht mehr rein. Das heißt, dann sind die rausgelaufen, um sich die Pullover zu holen, die es dann noch gar nicht gab, und sind dann nicht mehr reingekommen. Aber fand ich eine unheimlich lustige und super Aktion im Grunde, kann ich nicht anders sagen. Ja, unterm Strich bleibt die nach wie vor angespannte Situation im Verein, und für mich auch, dass ich mich mal hinsetzen muss und mir diese ganzen Strukturen einfach auch nochmal klar machen muss, weil ich das bis jetzt eigentlich immer noch gar nicht ganz verstehe, weil die Profiabteilung ja eh aus dem Verein ausgegliedert ist, und was jetzt dann doch noch mit dem Verein zusammenhängt und wer da welche Kompetenz hat und wer da über was entscheiden darf, ist für mich gar nicht klar ersichtlich. Und das würde ich schon gern verstehen und habe mir auch überlegt, ob ich nicht selber auch Mitglied werden soll, weil ich das eigentlich ganz, ganz gut finde, dass dann doch, wenn es jetzt hier über den Wahl des Mitgliederrates oder was auch immer ist, dass die Vereinsmitglieder dann doch noch so einen großen Einfluss haben. Das finde ich im Grunde ja eh positiv und kostet, glaube ich, irgendwie 92 Euro im Jahr. Und überlegen, ob ich da nicht auch Mitglied werden soll, weil mich das Thema ja spätestens oder seit mindestens 1-2 Jahren durchaus auch beschäftigt und möglicherweise mache ich das. Dann gab es noch ein Ereignis, was Wellen geschlagen hat, nämlich die Pressekonferenz der Bayern. Ich wollte es mir im Grunde gar nicht angucken und habe dann aber so viel gelesen und dann gehört, dass ich dachte, naja, schau es dir doch mal an und was da darüber berichtet wurde, hat sich für meine Begriffe mehr als bestätigt, nämlich ein denkwürdiger, ja, wie soll man sagen, desolater, bemerkenswerter Auftritt von Hoeneß, Rummenigge und Salihamidžić. Grundsätzlich ging es darum, dass sie sich über die negative Berichterstattung gewehrt haben, diese als respektlos polemisch bewertet haben, auf Anstand und Würde des Menschen verwiesen haben, also aufs Grundgesetz und gesagt haben, dass sie sich sowas nicht mehr bieten lassen werden und da auch gerichtlich mit Unterlassungsklagen gegen Vorgehen gehen werden. Für mich das Bemerkenswerteste an dem Auftritt erstmal das Selbstbewusstsein, wie jemand, der im Grunde gerade aus dem Knast kommt wegen Steuerhinterziehung und jemand, der wegen Zollvergehen verurteilt wird, sich so, ja, wie soll ich sagen, als Hüter von Moral und Anstand hervortun, finde ich schon ein bemerkenswertes Selbstvertrauen erstmal. Und zweitens finde ich es als ganz klaren Angriff auf die Presse, was mich daran stört. Sie haben einzelne Journalisten persönlich irgendwie angegangen und haben die Arbeit und Art und Weise, wie Presse arbeiten muss, deutlich kritisiert. Es gab ein Beispiel, wo sie sagen, das würde ja gar nicht gehen, da kommen schon E-Mails von wegen, dass Journalisten anfragen. Also es ging da um die Frage der Betreuung durch Physiotherapeuten. Also stinknormaler Vorgang, da hat er eben gefragt, ja, wie sieht es da aus, weil das Gerücht wohl umging oder die These stand im Raum, dass da, keine Ahnung, personell oder wie auch immer, das wird nicht gar klar gesagt, dass da irgendwie ein Mangel herrscht und hat halt nachgefragt, wie sieht es da aus und Tenor war von Rummenigge, sowas geht ja schon mal gar nicht. Haupt- oder wiederkehrendes Argument, warum das nicht geht, ist ja, weil die Leute, also bei der persönlichen Kritik jetzt an, was weiß ich, Neuer, Hummels oder um wen es da auch immer ging, weil die Leute ja so viel in der Vergangenheit geleistet haben und die darf man dann im Grunde auch für vergangene Leistungen oder für aktuelle Leistungen vielmehr nicht kritisieren, was ja schon auch wieder vollkommener Quatsch ist und auch irgendwie nervig, weil letzten Endes das natürlich Teil der Unterhaltungsbranche Fußball-Bundesliga ist, von dem die auch leben und profitieren, diese tägliche Berichterstattung. Und natürlich ist es Quatsch, weil einer mal irgendwie was Tolles gemacht hat oder über Jahre vielleicht auch was Tolles gemacht hat. Deswegen kann das ja trotzdem aktuell nix sein oder Kritik würde ich trotzdem sein. Das ist ja überhaupt kein Argument. Komplett lächerlich gemacht haben sie sich dann natürlich noch, als sie dann diese Prinzipien, die sie aufgerufen haben, dann selber direkt in der gleichen Pressekonferenz wieder verletzt haben. Also Hoeneß wurde dann angesprochen von wegen, was mit dieser Özil-Kritik war und hat gesagt, ja, Dreck hätte er nicht sagen sollen, dass er gespielt hat, sondern eher Mist, das wäre schon korrekt gewesen. Und er wollte ja eigentlich nur auf die Diskussion wieder aufs Sportliche zurückbringen. Dann hat er vom schlauen Herr Reschke gesprochen, was ja vielleicht auch wieder ein bisschen polemisch sein könnte. Und dann ging es um diesen Bernard oder was weiß ich, den sie da jetzt kurz vor Transferschluss noch nach Paris verkauft haben. Und sagt er, ja, der war ja auch quasi allein verantwortlich durch seine schlechte Leistung für das Fast-Ausscheiden bei irgendeinem Champions-League-Spiel. Also die Prinzipien, die sie gerade noch gefordert und aufgerufen haben, dann direkt auch nochmal mit Füßen getreten. So viel zu dem Thema. Also generell ist es bei mir so, dass mich die Bundesliga mehr oder minder verloren hat. Also natürlich verfolge ich, was passiert, aber so richtig interessieren tut es mich dann nicht mehr. Grundstimmung ist ja ein bisschen eine andere, dass alle jetzt sagen, oh, die Bayern mal nicht vorne, ist ja super. für mich ist das jetzt nicht mehr so richtig, richtig spannend. Ich gehe gerne zum FC, so oft es geht, und finde die zweite Liga super und freue mich, was da noch alles kommt. Das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude. Bis zum nächsten Mal.